Hallo liebe Zuhörer, ihr hört Tax Guerilla, den Podcast, der als erster Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Ich bin Dirk Winkler und das Thema, was ich heute mit euch besprechen möchte, heißt: Was kann ich steuerlich mit Verlusten anfangen? Bedeutet, ich werde ein paar Sachen aufzeigen, wo man durchaus Verluste erzielen kann, wo es möglich ist, wo man natürlich auch Gewinne machen kann, aber wo man auch Verluste machen kann. Und was passiert, wenn man diese Verluste hat? Wie kann man die gegebenenfalls verrechnen? Wie kann man nachher einen tollen Steuerspareffekt daraus ziehen? Das ist das Thema dieser heutigen Folge und dabei wünsche ich euch natürlich ganz viel Spaß. Okay, wir starten. Warum mache ich diese Folge? Warum gibt es dieses Thema für mich in meinem Kopf? Grundsatz ist, dass ihr als diejenigen, die in Deutschland wohnt, mit ihrem Welteinkommen besteuert werden. Das Welteinkommen ist also alles, was ihr überall auf der Welt verdient, müsst ihr erstmal, das ist der absolute Grundsatz, in Deutschland versteuern. Grundsatz bedeutet nicht, dass es definitiv so ist, sondern dass es nur grundsätzlich so ist und dass es immer davon Ausnahmen gibt. So viel mal zur Definition. Also, das bedeutet auch, wenn ihr mehrere Einkunftsarten habt, beispielsweise ihr seid angestellt, dort zahlt ihr natürlich eure Lohnsteuer, die führt euer Arbeitgeber immer fleißig an den deutschen Staat ab und die bekommt ihr gar nicht zu Gesicht. Und dann habt ihr daneben noch eine andere Einkunftsquelle oder ihr habt gedacht, es wird eine tolle Einkunftsquelle und nachher war es dann doch eine Fehlmaßnahme, das heißt, ihr habt ein bisschen Geld zu Deutsch versenkt. Dann bedeutet das steuerlich, dass grundsätzlich dieser Verlust zusammengezogen wird mit dem Gewinn oder dem Überschuss, so sagt man steuerlich korrekt, aus der Angestellten-Tätigkeit. Das heißt, ihr habt nachher eine Steuerlast, die aber niedriger ist als die Lohnsteuer, die ihr schon bezahlt habt. Und das bedeutet, ihr könnt euch unter Umständen über die Steuererklärung nachher Geld wiederholen. Und das bedeutet dann wiederum nachher, dass das Geld, was ihr versenkt habt, nachher euch von der Liquidität her doch nicht so hart trifft, wie ihr ursprünglich gedacht habt. Das ist aber natürlich nicht bei jedem Thema so, nicht bei jeder Einkommensquelle. Es gibt immer Begrenzungen dieser Verlustverrechnung und deswegen müssen wir ganz genau die einzelnen Einkommensquellen oder das Geld, wo ihr die Themen, wo ihr Geld reingesteckt habt, die Bereiche, die Kapitalanlagen oder Ventures, wie man auch immer möchte, muss man genau beleuchten und dann kann man auch sagen, ob man das miteinander verrechnen kann. Das gerade war ein Beispiel, also dass ihr eben angestellt seid und darüber hinaus halt ein bisschen Geld verloren habt, dass ihr dann eine Erstattung bekommt. Anderes Beispiel wäre natürlich, wenn ihr nur das macht und sonst keine Einkünfte habt, dann ergibt sich gegebenenfalls ein Verlust. Ein Verlust kann man in das Jahr davor zurücktragen, kriegt man dort eventuell eine Steuererstattung oder man kann es vortragen in das nächste Jahr. Wenn man dort wieder was verdient, dann kriegt man dort gegebenenfalls eine Steuererstattung. Wenn ihr, weiteres Beispiel, wenn ihr Studenten seid und sowieso schon einen Verlust habt, eventuell wird der Verlust dann eben nochmal höher, wenn ihr eure Ersparnisse irgendwo reingesteckt habt in ein Wagniskapital und dort einen Verlust auch habt, dann genau habt ihr noch einen höheren Betrag, den ihr zurück oder nach vorne tragen könnt. In diesem Fall in erster Linie nach vorne in ein späteres Jahr. Aber es lohnt sich und deswegen genau meine Empfehlung einfach genau zu beleuchten, was ihr hier habt. Auch wenn ihr vielleicht nicht direkt eine Steuererstattung bekommt, so kann es in diesem Fall sinnvoll sein, das Thema nicht direkt abzuhaken, sondern dass man dort wirklich nochmal eine Steuererklärung macht und später dann eben das Geld einsacken kann. Und an dieser Stelle weiß ich natürlich, wenn ihr schon Geld versenkt habt, dann habt ihr eigentlich keine Lust mehr, euch da groß noch mit auseinanderzusetzen. Dann ist das Thema erstmal abgehakt. Darüber hinaus, wenn ihr eine Steuererklärung auch machen lasst, dann kostet das natürlich nochmal extra Geld. Auch wenn ihr dieses extra Geld, diese extra Gebühr beim Steuerberater zum Teil absetzen könnt, ist das natürlich wieder eine Cash-Belastung. Und wenn das Geld nicht da ist, dann ist das immer erstmal vom Kopf her ein bisschen schwierig, da in Vorleistung zu treten. Aber, anyway, ich rate euch zumindest mal drüber nachzudenken. Und ansonsten hört ihr euch einfach diesen Podcast an. Der ist vollkommen umsonst. Wenn ihr meinen Podcast grundsätzlich kennt, dann wisst ihr, dass ich so ein paar Steckenpferde habe, mit denen ich mich immer wieder auseinandersetze. Ein paar Themen, die mir besonders im Herzen liegen und wo ich mich, wie ich meine, recht gut auskenne. Es gibt andere Themen, in denen kenne ich mich nicht so aus und die lasse ich dann auch gerne mal dort oder einfach am Rand liegen. Das sind dann Themen, wo sich andere Steuerberater besser mit auskennen. Und meine Themen, das sind eben Online-Marketing, online-basierte Einkünfte, Kryptowährungen, Investments in sogenannte HYIPs, also High Yield Investment Programs. Ich habe mich viel mit dem Bereich Revenue Share auseinandergesetzt. Das ist auch etwas, was sicherlich interessant ist für diese Folge. Dann Network Marketing, physische Produkte, digitale Produkte. Und darauf möchte ich jetzt einfach erstmal eingehen, später aber auch nochmal kurz darauf zu sprechen kommen, was es überhaupt insgesamt, wenn man gewerbliche Verluste hat. Dieses Thema Liebhaberei gibt es noch. Und was ist das überhaupt? Was ist, wenn man im Bereich Vermietung Verluste hat? Wie kann man das nachher nutzen? Jo, aber das ist eben ein generelles Thema. Und jetzt kommen erstmal meine Themen. Also, diese sogenannten HYIPs sind Programme, wo man Geld investieren kann, die oft eine sehr hohe Rendite versprechen, die oft von der wöchentlichen Rendite weit darüber hinausgehen, was ihr momentan bei einer klassischen Anlage bei einer Bank bekommt. Und das ist natürlich etwas, das das Leuchten in die Augen treibt, wenn man denkt, 5% in der Woche, das hochgerechnet auf ein Jahr, dann verdoppel ich mein Geld. Das klingt natürlich richtig klasse. Ob das immer so klappt, sei mal dahingestellt. Ich weiß, dass es oft auch mal nicht geklappt hat. Das bedeutet, ihr habt in diesem Fall dann eben einen Verlust. Ihr habt investiert, sag ich mal, einen Betrag. Nein, ich sage einfach einen Betrag X, ist ja egal. Dann habt ihr nachher einen Verlust. Wenn ihr allerdings so eine Kapitalanlage habt, und das ist in diesem Fall eine Kapitalanlage, als wenn ihr Geld bei einer Bank angelegt habt oder euch Aktien gekauft habt, Geld in einen Investmentfonds gesteckt habt, das hier ist eben klassischer grauer Kapitalmarkt, ist aber nichts anderes und führt steuerlich gesehen zu Kapitaleinkünften. Paragraph 20 Einkommensteuergesetz, und in diesem Bereich sind wir bei der Abgeltungssteuer. Abgeltungssteuer heißt immer, ihr zahlt 25% auf die Erträge, die ihr bekommt. Und zwar auch, wenn diese Erträge in diesem Programm selber sind und ihr die nie auf euer Konto rüberzieht. Also die Auszahlung an sich ist vollkommen irrelevant. Es geht auch um die, jetzt Anführungsstriche, das seht ihr jetzt nicht, virtuell erzielten Erträge. Okay, jetzt machen wir mal ein Beispiel. Ihr habt 1.000 Euro investiert, habt Erträge bekommen von 500 Euro und danach gab es dieses Programm auf einmal nicht mehr. Das Programm war bankrott, die Firma war bankrott und ihr konntet das Geld nicht rausholen. Also ihr habt weder die 1.000 Euro zurückbekommen, sie euch zurückzahlen lassen, noch habt ihr diese 500 Euro bekommen. Das Geld war insgesamt weg, ihr habt 1.000 Euro faktisch Verlust gemacht und die 500 habt ihr nicht bekommen. Das bedeutet steuerlich, ihr habt 500 Euro Zinsen bekommen und diese werden mit 25% zuzüglich Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer eventuell besteuert. 25% auf 500 Euro sind 125 Euro und diese 125 Euro, die müsst ihr jetzt bezahlen. Auch wenn ihr einen Verlust gemacht habt, auch wenn ihr die Zinsen nicht bekommen habt, ihr werdet also doppelt oder sogar dreifach bestraft. Und jetzt in Bezug auf die Anfangsfrage, was kann ich mit diesen Verlusten anfangen? Erstmal nichts. Also ihr habt das Geld erzielt, ihr habt es virtuell erzielt und in diesem Bereich könnt ihr mit den Verlusten grundsätzlich erstmal keine Verrechnung durchführen. Und hierzu möchte ich noch kurz erläutern, woran das liegt. Ihr habt 1.000 Euro in dieses Programm reingesteckt. Jetzt sagt das Programm entweder, du bekommst das sowieso nicht wieder, das ist insgesamt etwas, was Verwaltungsgebühr ist oder was du von vornherein bezahlst, damit du später eine Rendite bekommst. Du bekommst es sowieso nicht wieder und deswegen wäre das für die Frage der Abgeltungssteuer überhaupt nicht relevant. Also ob du nachher einen Verlust machst oder einen Gewinn, diese 1.000 Euro sind für dich sowieso uninteressant. Übrigens, wenn dich dieses Thema interessiert, es gibt noch eine Folge, wann frisst die Steuer die Rendite auf? Genau das ist Inhalt dessen. Darüber hinaus, die 500 Euro, die du jetzt als Zinsen bekommen hast, du hast einen Gewinn gemacht oder du hast dort diese Zinsen gemacht. Dieses Programm an sich hat nie ausgewiesen, dass du irgendwo einen Verlust gemacht hast. Du hast immer diese Rendite gemacht. Und so lange hast du sie virtuell erzielt, musst sie auch versteuern. Und du hast keinen Verlust, du kannst also auch keinen Verlust verrechnen. Genau, und demnach ist das genau die Frage nachher, wann frisst die Steuer die Rendite auf? Und wenn du einen Verlust machst, dann kannst du mit diesem Verlust leider steuerlich überhaupt nichts anfangen. Entschuldigung, das Lachen denkt euch bitte weg. Weil in dieser Konsequenz ist es wirklich ein Thema, wo man nachher sehr viel verlieren kann und steuerlich überhaupt nichts miteinander saldieren kann. Das heißt, ihr habt auch dort nicht die Möglichkeit, nochmal zumindest an dieser Front zu profitieren. HIPs, also, da kann man steuerlich mit Verlusten nichts anfangen. Dann als zweites habe ich das Thema RevShare. RevShare, Revenue Share, bedeutet, ihr beteiligt euch bei einer Plattform, investiert dort, im Wesentlichen kauft ihr dort Werbeblöcke. Und das war oft die Idee, das ist, ich sage mal ein Beispiel, My Advertising Pays, eben der ein Player, eine große Plattform in diesem Bereich. Ich kann gar nicht sagen, was die momentan macht, inwieweit dort noch die Plattform aktiv ist. Ich glaube allerdings, sie ist es nicht mehr. So, aber da müsst ihr euch selbst informieren. Ich möchte dort auch nichts Falsches erzählen. Wenn ihr jetzt dort Geld investiert habt, dann kauft ihr Werbeblöcke und dort könnt ihr eure geschäftliche Werbung schalten. Das kann sein, entweder habt ihr einen Fahrradladen oder einen Metzgereibetrieb, dann könnt ihr dort natürlich für euren Betrieb etwas Werbeblöcke platzieren und dort habt ihr eine tatsächliche Ausgabe für Werbung. Das ist tatsächlich auch Teil eures Gewerbebetriebes. Ihr müsst es natürlich immer komplett richtig anmelden beim Gewerbeamt. Ihr müsst es beim Finanzamt natürlich auch alles mit angeben und dann habt ihr dort eben Ausgaben. Andere Möglichkeit ist, ihr sagt, ich begründe meinen Gewerbebetrieb damit. Ich sage, ich kaufe Werbeblöcke, ich schalte Online-Werbung, zum Beispiel ich schalte einen Partnerlink von Amazon oder Digistore24, verkaufe Produkte, mache also Einnahmen über Affiliate-Marketing und generiere damit Einkünfte. Beziehungsweise ist es zumindest mein Ziel. Die Ausgaben für die Werbung sind allerdings typischerweise Betriebsausgaben. So, warum heißt das Ding jetzt RevShare? Das bedeutet, dass die Plattform an sich, das ist die Grundidee dessen, euch an ihren eigenen Erlösen beteiligt. Die Plattform an sich generiert Einnahmen und davon schüttet sie einen Teil wieder an ihre Mitglieder aus, also an euch. Ihr habt darüber hinaus also nicht nur die Ausgaben, ihr habt auch diese Einnahmen und mit diese Einnahmen sind dann natürlich auch wieder steuerpflichtig. Jetzt gibt es auch an dieser Stelle mehrere Plattformen oder ja, ein Großteil der Plattformen hat insgesamt es nicht geschafft, langfristig am Markt bestehen zu bleiben, sage ich mal so, und Wenn ihr dort investiert habt, dann habt ihr nachher auch einen Verlust, weil ihr bekommt diesen Revenue Share, diese Gewinnbeteiligung einfach nicht mehr, habt aber von vornherein Geld für Werbeblöcke ausgegeben. Und, muss man an dieser Stelle auch sagen, oft ist es auch so, dass das Geld, was eingenommen wurde, auch wieder in weitere Werbeblöcke von den Mitgliedern ausgegeben wurde, diese Reinvestitionsverfahren, das sieht man ganz oft, das zeigt die Erfahrung. Das führt dazu, ihr habt immer mehr Geld ausgegeben, als ihr eingenommen habt. Zumindest so lange, wie ihr euch von dieser Plattform nie etwas habt auszahlen lassen und ihr auch darüber hinaus keine Einkünfte oder Einnahmen von dritten Anbietern, wie eben zum Beispiel Amazon, erzielt habt. Wenn diese Plattform jetzt heute nicht mehr gibt, sie also irgendwann ihre Tätigkeit eingestellt habt und ihr dieses Geld auch nie rausgezogen habt, habt ihr wirtschaftlich gesehen einen Verlust. Es ist dann eine gewerbliche Tätigkeit. Und das führt eben dazu, wenn ihr hier einen Verlust habt und woanders habt ihr einen Gewinn, woanders, damit meine ich eine angestellte Tätigkeit, die ihr darüber hinaus ausübt, könnt ihr jetzt in der Steuererklärung diesen Verlust angeben, habt natürlich eure Einkünfte aus angestellter Tätigkeit, wo ihr Lohnsteuer bezahlt habt, das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Insgesamt wird es zusammengeworfen zu einem Einkommen, was niedriger ist als eure Einnahmen aus angestellter Tätigkeit und das führt dazu, eure Steuerlast ist niedriger, als ihr an Lohnsteuer bezahlt habt und das führt dazu, dass ihr nachher eine Erstattung bekommt im Bereich der Einkommensteuer. Übrigens an dieser Stelle fragt euch bitte auch, Umsatzsteuer ist auch ein Thema. Ihr könnt Kleinunternehmer sein, dann müsst ihr an dieser Stelle nichts machen, habt es ein bisschen leichter, aber insbesondere wenn das Portal, wo ihr angemeldet wart, wenn es ein deutsches Portal war, wenn in den Rechnungen Umsatzsteuer ausgewiesen war, könnt ihr diese Vorsteuer nachher gegebenenfalls auch wieder abziehen und habt dadurch das Potenzial eines großen finanziellen Vorteils. Soweit der Bereich Revenue Share. Also ich muss diese Themen halt relativ kurz ansprechen, ansonsten wird diese Folge nachher 2 Stunden lang. Wenn ihr dazu nochmal genaue Fragen habt, dann postet die gerne nochmal darunter, schreibt die mir als Mail und dann kann ich da vielleicht auch nochmal im Zuge einer Q&A-Folge drauf eingehen. Dann dritter Bereich, Kryptowährung. Habe ich auch schon mich zu ausgelassen? Kryptowährung ist momentan natürlich ein relativ positiv gesehenes Thema. Die Kurse steigen alle in den Himmel und vorher waren sie relativ niedrig. Das heißt, diese Kursverluste wird es dort an dieser Stelle momentan nicht wirklich geben. Man muss eher die Frage sich stellen, wie schafft man es, die Besteuerung von Gewinnen zu vermeiden oder möglichst niedrig zu halten. Aber trotzdem möchte ich darauf eingehen, weil es gibt an dieser Stelle auch sicherlich Verluste und man weiß natürlich nie, was die Zukunft bringt und wie sich dort die Kurse entwickeln werden. Also, Kryptowährung an sich, wenn ihr einen Bitcoin, einen Ethereum, einen Ether heißt es dann, einen anderen Altcoin, eine Alternativwährung, Alternativ-Kryptowährung kauft und ihr verkauft sie mit Verlusten. Haltedauer über ein Jahr, wenn ihr das habt, dann ist es insgesamt steuerfrei. Das heißt, die Gewinne sind steuerfrei, aber auch die Verluste sind steuerfrei. Wenn zwischen Ankauf und Verkauf weniger als ein Jahr liegt, dann ist es ganz normal steuerpflichtig im Wege eines privaten Veräußerungsgeschäftes, § 23 Einkommensteuergesetz. Das heißt, auch mit eurem persönlichen Steuersatz. Dann, wenn ihr insgesamt die Verluste mit Gewinnen verrechnet und also das könnt ihr machen innerhalb dieser Einkunftsart, ihr habt andere Gewinne aus Kryptowährungen und diese Verluste, dann wirkt es sich erstmal nicht aus. Wenn ihr aber nur die Verluste habt, dann könnt ihr die nicht verrechnen mit anderen Einkunftsarten, also nicht mit eurer Angestellten-Tätigkeit. Sie werden allerdings festgestellt, das heißt gesonderte Feststellung beim Finanzamt. Und wenn ihr eben im nächsten Jahr wieder etwas habt, wenn ihr in 2018 wieder mit Kryptowährung handelt und dann macht ihr einen Gewinn, dann wird das automatisch verrechnet. Das heißt, dann müsst ihr in 2018 vielleicht weniger Steuern zahlen, aber in 2017, angenommen der Verkauf ist in 2017 von dieser Kryptowährung, mit der ihr einen Verlust macht, dann habt ihr in 2017 keinen Spareffekt. Sonderthema an dieser Stelle ist nochmal Mining. Mining ist grundsätzlich eine gewerbliche Unternehmung. Wenn ihr also dort einen Verlust habt, dann kann man das wieder verrechnen mit anderen positiven Einkünften wie einer Anstellung. Also Mining ist halt nochmal ein bisschen tricky. An dieser Stelle muss man auch nochmal gesondert tätig werden. Man muss das auch anmelden beim Gewerbeamt, beim Finanzamt. Man darf es dort nicht einfach laufen lassen, bis man die Steuererklärung erstellt oder vielleicht sogar sagt, ich habe eine private Einkommensteuererklärung und meine betriebliche läuft darüber hinaus oder läuft anders. Auch das bitte von vornherein machen und planen, Leute. Ganz wichtig an dieser Stelle, Krypto planen. Ihr müsst von vornherein wissen, wie ist die Strategie. Okay, Thema 4. Online-Marketing und das ist natürlich ein sehr weiter Begriff, den ich jetzt mal kurz zusammenfasse. Ich mache mal ein paar Unterpunkte. Affiliate-Marketing. Affiliate-Marketing habt ihr grundsätzlich wenig Verluste, also entweder habt ihr Gewinne oder ihr habt geringe Verluste. Wenn ihr geringe Verluste habt, dann ist es auch dort Bereich gewerbliche Einkünfte, die ihr anmelden müsst. Also Gewerbeamt und Finanzamt und dann habt ihr auch die Möglichkeit, es zu verrechnen mit anderen positiven Einkünften. Das gleiche gilt eben, wenn ihr Marketing macht über Nischenseiten, also wenn ihr Produkte verkauft wie Barthaartrimmer für Linkshänder oder was auch immer, was halt vielleicht nicht so viele brauchen, aber wo die Werbemöglichkeiten dafür sehr gut sind. Ihr werdet, wenn ihr sowas macht, in erster Linie wenig Ausgaben haben. Wenn ihr geringe Ausgaben habt, dann könnt ihr auch nur einen geringen Verlust haben und das führt dazu, dass ihr auch nur ein geringes steuerliches Sparpotenzial habt. Aber ihr habt die Möglichkeit, es wird insgesamt verrechnet, weil ihr gewerbliche Einkünfte habt. Also an dieser Stelle einfach mal merken, wenn ihr gewerbliche Einkünfte habt, das ist § 15 Einkommensteuergesetz, dann habt ihr auch grundsätzlich die Möglichkeit, es mit anderen Einkünften zu berechnen. Wenn ihr Kapitaleinkünfte habt, wenn ihr private Veräußerungsgeschäfte habt, dann wird das grundsätzlich erstmal nicht verrechnet mit zum Beispiel einer Angestellten-Tätigkeit, sondern es wird nur gesondert festgestellt. Und wenn ihr später in dem Bereich Gewinne habt, dann wird das damit verrechnet. Aber dazu müsst ihr in dem Bereich erstmal auf einen grünen Zweig kommen insgesamt. Dann, anderes Thema ist Dropshipping, also Amazon FBA Programm zum Beispiel. Das bedeutet also, ihr kauft Ware ein, lagert sie bei Amazon. Amazon macht für euch die komplette Logistik, Auslieferung. Ihr seid dafür verantwortlich, die Ware an den Mann zu bringen. So läuft das Programm. Das heißt, ihr müsst also in Vorleistung gehen. Wenn ihr Ware einkauft, selbst wenn die Ware erstmal relativ günstig ist, dann habt ihr natürlich eine Ausgabe dafür. Wenn ihr es nicht schafft, die Ware nachher an den Mann zu bringen, dann liegt sie dort und kann nicht verkauft werden. Amazon wird euch Kosten in Rechnung stellen, vielleicht auch nicht so hoch, weil ihr die Ausgangsfrachten nicht da drin habt. Aber ihr habt in diesem Bereich höhere Kosten oder ein höheres Risiko, als wenn ihr reines Affiliate-Marketing macht. Heißt also auch höherer Verlust, heißt auch Potenzial einer höheren Steuererstattung. Das war's von dem Bereich Online-Marketing, da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Network-Marketing, also Strukturvertrieb, Multilevel-Marketing, wie man es auch immer nennen mag, teile ich nochmal auf in zwei Bereiche. Es gibt physische Produkte. Das ist oft damit verbunden, dass ihr auch hier erstmal in Vorleistung geht. Also, das ist in wesentlichen Fällen, ist das Beauty, Kosmetik, Lifestyle, Ernährung. Und oft ist es damit verbunden, dass ihr erstmal selbst euch einen Produktbaukasten kauft. Ihr müsst also erstmal etwas Geld reinstecken, um überhaupt hier dabei sein zu dürfen. Dann habt ihr auch immer Kosten wie ein Computer, ihr telefoniert, dann Fortbildungen, mal ist in diesem Bereich dann öfters unterwegs, hat Fahrtkosten. Das führt dazu, dass man natürlich an dieser Stelle auch die Möglichkeit hat, relativ viel abzusetzen, weil man einen entsprechenden Verlust hat. Und ich sage, man hat einen Verlust, das sage ich an dieser Stelle übrigens immer, wenn man, oder in diesem Bereich habe ich das immer gesagt, wenn man es nicht schafft, daraus nachher einen Erfolg zu generieren, also wenn man es nicht schafft, daraus Einnahmen zu generieren, dann seid ihr irgendwann im Minus, weil ihr habt das Geld ausgegeben, ihr habt nur Ausgaben, ihr habt nachher keine Einnahmen. Und wenn das der Fall ist, Network ist auch klassischer Gewerbebetrieb, anmelden und dann könnt ihr es nachher verrechnen. Und an dieser Stelle eben auch, wenn Umsatzsteuer mit drin ist in den Warenlieferungen, und das ist hier oft der Fall, es ist eine Warenlieferung, da ist grundsätzlich erstmal immer Umsatzsteuer drin. Wenn das in Deutschland passiert, dann könnt ihr nachher auch die Umsatzsteuer euch wiederholen. Ihr dürft eben nur kein Kleinunternehmer sein, aber davon rate ich generell ab, insbesondere wenn ihr die anderen Folgen meines Podcasts schon gehört habt. Es gibt auch die Folge, die Kleinunternehmerregelung ist Gift für euer Business, zieht euch das rein, dann wisst ihr, dass ich mich grundsätzlich dagegen ausspreche. So, dann nehmen wir nochmal Network Digital. Digital sind die Vorleistungen im Regelfall erstmal nicht so groß. Und der Unterschied ist auch bei der Umsatzsteuer, dass ihr dort grundsätzlich erstmal weniger Umsatzsteuer in Rechnung gestellt bekommt. Also dort müsst ihr vielleicht nicht unbedingt die Kleinunternehmerregelung darauf verzichten, um den großen finanziellen Vorteil zu haben. Das würde ich als Unterschied sehen. Von der insgesamten steuerlichen Betrachtung, auch hier, wenn ihr Verluste habt, dann könnt ihr die verrechnen mit euren anderen Einkunftsarten. Also dort eben auch Daumen hoch. Ich gehe mal kurz nochmal durch. Was habe ich alles angesprochen? Also einmal die HIEBs, eben die Kapitalanlagen im grauen Kapitalmarkt. Wenn ihr dort Verluste macht, könnt ihr sie nicht verrechnen. Dort ganz großer Minuspunkt ist das. Jetzt fällt mir noch eben ein, was ist bei denjenigen, die selber ein HIEB haben und es eben auch bewerben. Wenn man es bewirbt, dann hat man wiederum Einkünfte, gewerbliche Einkünfte, die definitiv solche sind, die man auch versteuern muss. Und dann kann man natürlich nachher darüber nachdenken, ist die eigene Investition in dieses Kapital, in diese Kapitalanlage, ist es nachher auch eine gewerbliche Einkunftsquelle. Und es ist an dieser Stelle wirklich naheliegend und vor allen Dingen aus steuerlicher Sicht ist das nachher etwas, wo ich eigentlich eine grundsätzliche Empfehlung aussprechen kann. Ob man das wirklich so machen sollte, lasst euch da bitte explizit beraten, weil das sind natürlich mehrere Stellschrauben und manchmal gibt es halt immer Gründe, die dagegen sprechen. Deswegen sage ich nie, mach das definitiv, sondern bin da immer ein bisschen vorsichtig. Manchmal ist eine individuelle Beratung eben absolut nicht vermeidbar. Revenue Share, gewerbliche Einkünfte könnt ihr verrechnen. Kryptowährungen sind private Veräußerungsgeschäfte, könnt ihr nur innerhalb diesem Bereich verrechnen. Also Kryptowährung mit Kryptowährung oder mit Gold an Verkauf oder mit Haus an Verkauf übrigens auch. Also heute Häuser, Immobilien fallen da auch runter, aber nicht mit anderen Kapitaleinkünften und auch nicht mit gewerblichen Einnahmen oder mit sonstigen Einkunftsquellen. Online-Marketing ist gewerblich, könnt ihr verrechnen. Network-Marketing ist gewerblich, könnt ihr verrechnen. So. Jetzt kann das Finanzamt auf die Idee kommen, in einigen dieser Bereiche zu sagen, die aus meiner Sicht gewerblich sind, das sind keine gewerblichen Einnahmen, das ist eigentlich nur eine Kapitaleinnahme. Gegebenenfalls kommt ihr auf den Trichter, kommt ihr auf die Idee, dass ihr gar nicht wirklich aktiv tätig seid. Kapitalanlage kann man grundsätzlich sagen, ihr seid passiv tätig, passives Einkommen, ihr steckt Geld rein und sackt den Profit ein. Und gewerblich ist immer ein aktives Tun, dass ihr selber die Wahl habt, Sachen zu entscheiden. Eventuell müsst ihr dem Finanzamt das dann einfach nochmal erklären, weil die wissen das manchmal auch einfach nicht genau. Die können ja nicht jedes Geschäftsmodell kennen. Und ansonsten muss man vielleicht einfach dort nochmal weitergehen, dass man eben ins Einspruchsverfahren geht. Und auch an dieser Stelle, Beratung ist oft einfach unabdingbar. Gerade wenn das eben in einen Rechtsstreit geht, da kennt sich das Finanzamt von der Materie nachher immer länger, immer besser aus. Und ein Steuerberater weiß da eigentlich viel besser, wie man eben vorgeht. Jo, deswegen sei das an dieser Stelle nochmal kurz angebracht. Also, ich habe euch ja auch noch gesagt, dass ich noch ein paar weitere Themen ansprechen möchte, die nicht unbedingt meine absoluten Steckenpferde sind. Was ist denn jetzt, wenn ihr ein anderes Gewerbe habt? Ein Gewerbe, was nicht eins von den vorgenannten ist. Also, ihr habt einfach ein... So, jetzt lass mich kurz überlegen. Ihr habt ein Ladengeschäft und ihr habt dort Verluste gemacht. Ihr habt ein Eiscafé, ihr habt Verluste gemacht und macht das als Einzelunternehmen. Und nebenher habt ihr anderen noch andere Einkunftsarten, beziehungsweise euer Ehepartner hat andere Einkunftsarten. Dann kann man das natürlich auch miteinander verrechnen. Grundsätzlich ist das bei gewerblichen Einkünften immer so, weil, nochmal zu dem Eingangssatz, ihr habt ein Welteinkommen und alles wird nachher für die Einkommensteuer in einen Pott geschmissen. Und wenn ihr aus dem anderen 100.000 plus habt, aus dem anderen 100.000 minus, dann müsst ihr nachher einfach keine Steuern zahlen. Ist so. Soweit der Grundsatz. Jetzt kann das Finanzamt eben sagen, du hast eine Liebhaberei. Dieser Gewerbebetrieb ist kein Gewerbebetrieb, das ist eigentlich nur dein privates Vergnügen und das nennt man Liebhaberei. Und dann müsst ihr beweisen, dass es nicht euer Privatvergnügen ist. Und das kann unter Umständen ganz schön schwer sein. Und demnach empfehle ich euch, so dieses Thema Liebhaberei, um das eben, das Risiko zu antizipieren, macht von vornherein einen Businessplan. Habt ein vernünftiges Controlling da drin. Macht alles immer, was ein ordentlicher, gewissenhafter Geschäftsmann machen würde. Wenn es ein Bereich ist, der grundsätzlich privat ist oder privat sein könnte, Themen sind Pferdezucht, Yachtcharter etc., dann seid euch von vornherein bewusst, das Finanzamt hat euch da einfach auf dem Kieker. Und wenn ihr dieses Thema einfach professionell betreiben wollt, seid euch dessen bewusst, dass dort eine Rückfrage kommen kann. Und deswegen macht alles so professionell wie irgend möglich. Ich habe letztens, da war ich unterwegs und habe jemanden telefonieren hören und der meinte, ja, Thema Liebhaberei, habe ich mir auch schon mal gefragt, aber ich habe ja eine GmbH. Eine GmbH, kann die das eigentlich auch haben? Und dazu kurz, eine GmbH kann keine Liebhaberei grundsätzlich haben. Eine GmbH hat einen meistens nur einen Zweck, den sie hat. Und wenn das jetzt eben ein Thema ist, was das Finanzamt sonst als Liebhaberei verwerfen würde, dann gibt es in diesem Fall überhaupt keinen Grund, warum sie das tut, warum das Amt das tut. Weil, wenn ihr nämlich eine GmbH habt und die habt Verluste, 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 dann kann dieser Verlust überhaupt nicht verrechnet werden. Das heißt, die GmbH kann auch gar keinen Steuerspareffekt haben. Ne? Und ich sage hier, das ist einfach der Basisfall. Wenn eine GmbH von vornherein sagt, ich mache nur Yachtcharter und sie macht Verluste, 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 dann kriegt die GmbH vom Finanzamt überhaupt keine Steuern wieder, weil sie nie was gezahlt hat. Und deswegen sagt das Finanzamt auch, das kann gar keine Liebhaberei sein. Und wenn es eine wäre, dann gibt es nachher keine steuerliche Konsequenz. Okay, das kurz dazu, zu diesem, was ich da mitgehört habe. Und als letztes das Thema Vermietung. Vermietung seid ihr eben auch ganz oft in dem Bereich der negativen Einkünfte. Bedeutet, ihr mietet euch eine Wohnung an, auf Kredit, zahlt immer die Raten und dazu natürlich die Zinsen. Wenn ihr ein typisches Darlehen habt, ist ein Annuitätendarlehen, der zahlt ihr zu Anfang viel Zinsen, die werden dann immer weniger, das sieht man so auf dem Kontoauszug. Und dazu habt ihr natürlich eben Kosten für die Bewirtschaftung der Immobilie, Reparatur etc. etc. Und dagegen habt ihr die Mieteinnahmen. Und zu Anfang führt es eben insbesondere wegen des Kredites oft dazu, dass man Minus hat. Das ist aber absoluter Standard. Das weiß das Finanzamt auch. So läuft dieses System einfach. Und deswegen wäre das grundsätzlich, also in den allermeisten Fällen, außer wenn man wirklich versucht, vorsätzlich das Finanzamt hier zu ärgern und da für sich das Allerbeste rauszuholen, werden diese Verluste anerkannt. Ihr könnt diese Verluste also verrechnen und habt somit einen Steuerspareffekt. Das ist eigentlich nochmal das Tolle an der Vermietung. Natürlich gibt es andere positive Effekte, aber für die Steuer ist es eigentlich auch immer eine sehr gute Sache. Jo, das sei nur am Rande gesagt. Insgesamt, was für ein Fazit kann ich nochmal ziehen? Also die meisten Verluste. Lasst die nicht einfach liegen, setzt euch damit aktiv auseinander. Auch wenn es blöd ist, ihr habt vielleicht gesagt, ich habe einen riesen Fehler gemacht, wie konnte ich nur so dumm sein und so viel Geld in irgendein ominöses Produkt reinstecken. Holt euch jetzt zumindest das zurück, was euch zusteht. Genau, das ist die Kernaussage. Damit hat es mich gefreut, dass ihr mal wieder zugehört habt. Ich wünsche mir, dass ihr mir einen Daumen nach oben gebt, dass ihr mich bewertet, dass ihr mir auf Facebook folgt. Und wenn ihr unzufrieden seid, wenn ihr Anregungen habt, schickt mir das auch gerne hier in diesem Fall an die E-Mail-Adresse. Die kommt natürlich in die Shownotes rein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.